Radio Free. Universität Karlsruhe. Auf Sendung.
Let's do it.
Oh yeah.
Radio Free 104,8 MHz. Es ist 17 Uhr. Unser Programm für heute. In der nächsten Stunde hören wir Ausschnitte aus dem Gespräch mit Michael Schwarz, einem Karlsruher Studenten und Newcomer-Autor, der sein erstes Buch mit dem Titel Who Feels Love veröffentlicht hat. Wir fragen nach dem Sinn und Unsinn der Geistes- und Sozialwissenschaften im Zeitalter der Biotechnologie und wir fragen uns, ob das Deutsch-Englisch, das sogenannte Denglisch, wirklich so schlimm ist, wie alle behaupten. Weiterhin gibt es natürlich eine ganze Menge Musik und damit fangen wir auch gleich an. Am Mikrofon ist Jan Holthaus und los geht's mit Squintec und Under Open Skies.
Took for granted. Time is the curve, don't forget it.
Walking on the water, like Jesus does. Searching for a new land, Columbus has. We're all turned to stone under Medusa's eyes.
History of dreams from under the open sky.
On the water, like Jesus does, searching for a new land. Columbus had,
we're all turned to stone under Medusa's eyes.
History of dreams from under the open sky.
Walking on the water, like Jesus does.
We're all turned to stone under Medusa's eyes.
History of dreams from under the open sky.
Das war ein Massive Attack mit dem Hit Teardrop, den sie vor einigen Jahren hatten. Wenn wir schon bei elektronischer Musik sind, ich habe mal in meiner Sammlung gekramt und ganz tief unten, links unter dem Bett, ganz weit hinten, da wo man normalerweise nicht mal mehr Staub wischen würde, da habe ich das hier gefunden. Hört's an. Das war Ray und Christian featuring Texas mit dem Lied All I Ask. Was man sich sonst noch so fragen kann, ist zum Beispiel, warum eigentlich dieses ständige Denglisch, also diese deutsch-englischen Vokabeln. Es ist nun mal so, was für die Großküche der Kammerjäger ist, das ist für die deutsche Sprache der VDS. Das zumindest könnte man als Vergleich durchaus stehen lassen. Denn dieser Verein Deutsche Sprache widmet sich seit nunmehr 5 Jahren der Bereinigung und dem Erhalt des Deutschen. Nach eigenen Angaben kämpft der Verein für mehr Selbstachtung und Würde der Menschen, die Deutsch als Muttersprache haben. Das zumindest steht auf der Homepage. Und weiter so liest man, wolle der Verein versuchen, die Vermanschung des Deutschen aufzuhalten. In der Tat eine Tätigkeit, die der eines Kammerjägers nicht unähnlich ist. Ob solche Tendenzen allerdings sinnvoll sind, in einer Zeit, in der Wert auf Globalisierung und Internationalisierung gelegt wird, bleibt offen. Ein Kommentar von Julia Klein.
Also ich reise ja am liebsten mit dem Durchstadt eilig. Sie wissen nicht, was ich meine? Ich spreche vom Intercity Express, kurz ICE. Warum die Deutsche Bahn AG den schnellen Zug englischsprachig betitelt hat, kann ich Ihnen auch nicht erklären. Nur, dass der ehemalige Chef der Deutschen Bahn, Johannes Ludewig, für Bezeichnungen wie zum Beispiel Service Point, Twenticket, McLean, DB Lounge und Surf and Rail vom Verein Deutsche Sprache zum Sprachpanscher des Jahres 1999 gekürt wurde. Meiner Meinung nach völlig verdient. In diesem Jahr hatte Klaus Zumwinkel, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG, die Ehre der Negativauszeichnung. Mit Formulierungen wie Easy Trade, Speedbooking und Fun-Card-Mailing konnte man ihn auch nicht übersehen. Aber nicht nur durch die großen deutschen Firmen zieht sich ein roter Faden des Sprachpanschens. Anglizismen verdrängen deutsche Wörter. Denn wer betitelt sich noch selbst als Junggeselle? Das Wort Single klingt viel weniger dramatisch, beinhaltet einen Hauch von Unabhängigkeit und die Tatsache, dass die Situation des Alleinseins eher gewollt als ungewollt ist. Single sein ist modern, Junggeselle sein sehr veraltet. Und so sterben die deutschen Ausdrücke aus. Noch schlimmer als die Anglizismen sind jedoch die sinnlosen Wortbastarde, die Vermischung aus deutschen und englischen Wörtern, das Denglisch. Ex-Telekom-Chef Ron Sommer, übrigens auch ein prämierter Sprachpanscher, kreierte das wunderschöne Denglischwort Moonshine-Tarif. Dieser Deutsch-Englisch-Mischmasch ist kaum zu glauben und spricht eindeutig für die Verunstaltung und Verarmung unserer Sprache. Gegen neue englische Wörter, für die es im Deutschen keine Bezeichnung gibt, wie E-Mail, Server oder Internet, ist ja gar nichts einzuwenden, wenn nicht auch bestehende deutsche Wörter zusehends durch englische ersetzt werden würden. Das allgegenwärtige Wort Design heißt auf Deutsch der Entwurf oder die Gestaltung. Aber wer sagt das noch? Doch woher kommt dieser Hang zu englischen Wörtern? Ist es die Ausrichtung unserer Gesellschaft in die westliche Richtung? In die Richtung des American Way of Life? Ist das Ziel unserer Sprache? In längst vergangenen Zeiten wurde unsere Sprache durch andere Sprachen geprägt. So findet man in der Berliner Mundart noch heute Begriffe, die aus der Zeit um 1700 stammen, als die Hugenotten der Sprache einen französischen Stempel aufdrückten. Und das brachte auch keinen in die Bredouille. Friedrich Schiller hatte recht, als er sagte, die Sprache ist der Spiegel der Nation. Wenn wir in diesen Spiegel schauen, so kommt uns ein großes, treffliches Bild von uns selbst daraus entgegen.
Das war Till Brönner. Das ist feinster Trip-Hop, feinster Jazz und Fusion, ein bisschen Funk und das alles in einen Topf geschmissen und verrührt. Ich weiß dummerweise gar nicht, wie das Lied heißt, aber das steht auf den gebrannten CDs normalerweise auch nicht drauf. Wie dem auch sei, kommen wir mal zum ganz anderen Thema, was viele von uns betrifft, nämlich das Studieren. Vor allem das Studieren in Karlsruhe, denn das ist gar nicht so toll. Zumindest, wenn man es unter dem Aspekt der Partnersuche betrachtet. Denn auf 3,7 männliche Studenten kommt nur eine einzige Studentin. Und das bringt sowohl Männer als auch natürlich die Frauen in Konflikte und Krisen. Das zumindest will uns Michael Schwarz glauben machen. Der Karlsruher Student berichtet in seinem Roman, der den Titel hat »Who Feels Love«, unter anderem von den Schwierigkeiten in Karlsruhe unter die Haube zu kommen. Stefan Fuchs hat sich mit Michael Schwarz getroffen und sich mit ihm über sein Buch und das Studentenleben unterhalten.
Ja, Herr Schwarz, als Wirtschaftsingenieurstudierender ist es in einem ja nicht so in die Wiege gelegt, dass man dann auch sich literarisch betätigt. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Können Sie ein bisschen so die Initialzündung beschreiben, wie es dazu kam, dass Sie sich an dieses Buch, an diesen Text gemacht haben? War das ein langsamer Prozess oder ist da irgendwann mal der Groschen gefallen und die Idee gekommen, ja, das möchte ich machen, und dann hat man das durchgezogen?
Also zu Anfang möchte ich sagen, dass ich das Wirtschaftsingenieurstudium gewählt habe, weil es ein Studium ist, das sehr viele Möglichkeiten noch offen lässt. Das heißt, ich bin ein sehr vielseitiger Mensch und ich wollte mich da auch mit der Studienwahl nicht von Anfang an festlegen. Deswegen habe ich den Wirtschaftsingenieur gewählt hier an der Uni, weil es da noch sehr viele Wahlmöglichkeiten auch im Hauptstudium gibt. Und auch während der Schule schon habe ich gerne geschrieben für die Schülerzeitung, für die Abi-Zeitung und habe mir dann auch hier an der Uni das Ventil als Forum gesucht, um schreiben zu können und journalistisch tätig zu sein. Von dem her ist das mit dem Schreiben und dem Studium jetzt nicht sowas, was sich total ausschließt, sondern das Studium ist halt was, das ich nicht aus Überzeugung gewählt habe, sondern wegen der Vielseitigkeit gewählt habe, ganz einfach.
Wenn jemand schreibt, dann sollte man vielleicht immer die Frage stellen, was er denn gelesen hat oder was er liest. Gibt es irgendwelche literarischen Vorbilder, die Sie beeinflusst haben, die Sie vielleicht auch den Mut gemacht haben, diesen doch etwas langen Prozess eines Romanschreibens einzugehen?
Das gibt's ganz natürlich. Also wenn ich Bücher lese, dann entweder um aus den Büchern was zu lernen oder eben um unterhalten zu werden. Und unterhalten haben mich beispielsweise die Bücher von Nick Hornby oder William Sutcliffe oder, was ich auch sehr empfehlen kann, Ab ins Bett von David Baddiel. Ein sehr gelungener Roman. Und auf der anderen Seite habe ich gleichzeitig festgestellt, als ich gelesen habe, dass es ja gar keine unerreichbaren Sphären sind, in denen die schreiben. Dann habe ich halt das Gleiche auch mal für mich selbst probiert.
Unerreichbare Sphären heißt, oder nicht unerreichbare Sphären heißt Alltag?
Alltagsimpressionen. Also in diesen Büchern habe ich mich so oft wiedererkannt, dass ich gedacht habe, Mensch, das kann ich ja auch. Und es gibt bestimmt Leute, die sich auch mit meinem Alltag identifizieren können oder denen die gleichen Dinge passieren. Und wenn man die geschickt, gut verpackt, dass sie spannend geschrieben sind, dann ist es was, was für sehr viele Leute lesenswert ist, denke ich mal.
Jetzt mal ganz konkret, wann hat das begonnen, diese Krankheit des Schreibens?
Als Krankheit würde ich es nicht bezeichnen, sondern eher als etwas Positives, weil ich habe gerne geschrieben und es war so, wenn ich dann ein Kapitel vollendet habe, dann war das einfach ein gutes Gefühl. Es war dann ein guter Abschluss für einen Tag auch.
Und wann hat es also begonnen? Wann haben Sie angefangen mit der Niederschrift?
Das war im Mai 2000, das war mitten im Hauptstudium und das Studentenleben in Karlsruhe hat sich für mich zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen erschöpft gehabt. Das heißt, man ist immer auf die gleichen Partys und Veranstaltungen gegangen, immer in die gleichen Kneipen gegangen und da hat sich dann nicht mehr viel getan, das war mir nicht mehr dynamisch genug. Also habe ich dann ein bisschen was Neues gesucht und das Schreiben gefunden.
Und gebraucht hat es dann von 2000 bis?
Also im Mai 2000 habe ich angefangen. Die erste Version habe ich dann im Januar 2001 dem engeren Freundeskreis zum Lesen gegeben. Das heißt, da war die erste Version des Buches fertig. Bis zur endgültigen Veröffentlichung hat es dann bis Juli 2002 gedauert.
Und dieser Vorgang des Schreibens, sei es ja einmal, dass wenn man sich also an den Computer setzt und die einzelnen Szenen, die einzelnen Seiten runterschreibt, aber dann muss ja auch irgendwie Wirklichkeit da einfließen. Wie haben Sie das geschafft, dass das also auch möglichst sinnlich und anschaulich wird?
Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Also es ist ja nicht so, dass man wie beim Kochrezept vorgehen kann. Das überkommt einen einfach, möchte ich sagen. Ich meine, es gibt ja den Vergleich mit dem Tausendfüßler, der gefragt wird, wie er es denn schafft, alle 1000 Füße gleichzeitig nach vorne zu setzen. Und sobald er darüber nachdenkt, schafft das ganz einfach nicht mehr. Ist vielleicht auch was Unbewusstes ganz einfach.
Aber Sie sind schon auch von konkreten Beobachtungen ausgegangen in Ihrem Umfeld?
Ganz klar, ich meine, das studentische Leben in Karlsruhe bietet sehr viel Amüsantes auch. Amüsantes und Tragisches, wie man es halt nimmt.
Was wäre das Tragische?
Das Tragische ist zum Beispiel das Geschlechterverhältnis an der Uni, was sehr vielen männlichen Studierenden Kopfzerbrechen bereitet. Und eine Episode, die jetzt im Rückblick ganz lustig ist: Ich bin mal von einem Freund, mit dem ich Abi gemacht habe und ausgegangen bin, gefragt worden im Unterhaus, ob das hier ein Schwulenladen sei, weil so viele Männer ganz einfach da sind. Und ich habe dann halt leider sagen müssen, nee, das ist ja immer so.
Das heißt, die sehr geringe Frauenquote an den, vor allem in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern, ist ein Problem. Darüber hinaus ist Karlsruhe natürlich eine Provinzstadt. Jetzt geben Sie den Hörern doch mal so einen Einblick, wie sich so ein Wochenende zum Beispiel für Studierende präsentiert. Was ist denn da so angesagt und mit welchen Problemen muss man da kämpfen und zurechtkommen?
Also Karlsruhe bezeichne ich jetzt nicht als Provinzstadt. Also ich finde, Karlsruhe bietet sehr viel, auch kulturell. Und das mit dem Problem, ich sage, es kommt darauf an, was man draus macht, ganz einfach. Man muss einfach ein bisschen über den Tellerrand schauen und sich das rausnehmen, was einem zusagt. Ganz klar, wenn man erstmal an der Uni ist, von draußen in diese Stadt reinkommt und nur das studentische Leben hat, dann ist es halt so, dass es den Leuten nicht sehr viel bietet und auch sehr viele dann unzufrieden sind. Das Wochenende sieht dann so aus, dass man mit den Leuten, die man von der Uni her kennt, das Wochenende gestaltet und eben nur die Leute von der Uni kennt. Und das ist dann auch ein bisschen eintönig, ganz einfach.
Gibt es da Möglichkeiten, dagegen zu steuern?
Das ist jedem selbst überlassen, dagegen zu steuern. Also ich habe geschrieben.
Das war der erste Teil des Gesprächs mit Michael Schwarz. Was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, das studentische Leben zu meistern und welche davon in dem Roman drinstehen, das erfahren wir gleich im zweiten Teil.
Radio Free. Universität Karlsruhe. Auf Sendung.
Tower of Power, Soul with a capital S. Das ist ein echter Klassiker, fast schon, muss man eigentlich so sagen. Wahrscheinlich läuft der nicht auf irgendwelchen Studentenfäden. Wie dem auch sei, einer, der sich mit Studentenfäden sicherlich auskennt, ist der Buchautor und Student Michael Schwarz. Stefan Fuchs hat sich mit ihm getroffen und unterhielt sich mit ihm über sein neues Buch Who Feels Love. Hier ist nun der zweite Teil des Gesprächs.
Jetzt ein anderer Aspekt ist das studentische Leben, dieser Takt zwischen Lernen und Vorlesungen, Übungen, Prüfungen. Kann man da Ihrem Roman auch etwas entnehmen, wie das da so heute ist? Es gibt ja immer dieses Vorurteil, dass das studentische Leben so schön sei, dass man sich so viel Zeit lassen könne, dass man so wenig Stress hätte.
Das kann man da schon rauslesen. Also die Hauptfigur ist aber auch ein bisschen unzufrieden über das Studentenleben heutzutage. Sie beginnt das Studium mit großen Plänen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll hat die Person sich vorgenommen. Und dann ist sie an einer Uni gelandet mit eben diesem Geschlechterverhältnis. Und auch sonst sind die Studenten viel biederer, als die Person sie sich vorgestellt hat. Das heißt, die ganzen 68er-Geschichten, die die Person in der Verwandtschaft gehört hat, da geht's endlich mal ab und sowas. Und diese Zeit ist die beste im Leben. Diese Zeit will die Person genießen, die Hauptfigur in meinem Roman, ist aber enttäuscht, dass die Studenten von heute biederer sind, als die Person sich die Studenten vorgestellt hat.
Das ist ja eine Art von Enttäuschung auch. Man muss umlernen, man muss das irgendwie anders angehen. Wie kommt Ihr Protagonist damit mit diesem Problem zurecht?
Der Protagonist kommt damit zurecht, dass er dann ganz einfach sagt, er verbringt weniger Zeit mit den Studenten, sondern mehr mit den Leuten, die er über seine WG kennengelernt hat. Das sind keine Studenten und die bieten ihm das, was er eigentlich von den Studenten erwartet hat.
Das heißt, er lebt in einer WG, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ist das auch ein Bekenntnis oder war das eine Notlösung, dass Sie Ihren Protagonisten in eine WG versetzt haben?
Das war jetzt nicht bewusst geplant, also gewisse Sachen habe ich von meinem eigenen Umfeld übernommen, andere Sachen von dem, was andere erlebt haben, ein paar Sachen sind auch Fiktion und das ist alles in einen Topf geschmissen worden und kräftig umgerührt worden, bis am Schluss dann ein Buch rausgekommen ist.
Aber dieses Thema WG ist ja ein spezielles Thema, ne? Es gibt ja sehr viele Leute, die auch hier in der WG wohnen, Studierende. Ist das für Sie auch ein besonderes Erlebnis gewesen, so mit anderen zusammenzuleben?
Das auf jeden Fall, wobei das in dem Buch jetzt keine so zentrale Rolle spielt. Es gibt ein Kapitel, da geht es darum, dass die durchweg männliche WG einen Großputz veranstaltet und dann erste Erfahrungen mit den ganzen Haushaltsreinigern macht, beispielsweise Dinge, mit denen man sich als Mann davor eigentlich ziemlich wenig auseinandergesetzt hat.
Wie sieht's aus mit den Professoren? Werden die auch ein bisschen dargestellt? Werden die auch ein bisschen lebendig in ihrem Roman? Und wie sind diese Professoren?
Die Professoren kommen eigentlich nur am Rande vor. Das heißt, es wird mal ein bisschen über Vorlesungen gesprochen, über irgendwelche Professoren und ihre Eigenheiten, aber es ist nicht so zentral.
Der Titel dieses Romans lässt darauf schließen, dass es ein Liebesroman ist. Was ist dieses Phänomen der Liebe für Sie und wie ist es dargestellt in dem Roman?
Das Phänomen der Liebe wird so dargestellt, dass es genau das ist, was der Protagonist erreichen möchte. Er möchte das erreichen, bevor er sein Studium abschließt sozusagen. Das ist sein drängendstes Problem, ganz einfach. Und Who Feels Love, der Titel, ist ja einem Oasis-Song entnommen und die Musik ist auch ein sehr zentrales Thema in dem Buch.
Was ist die Musik für Sie und was ist die Verbindung zur Liebe erreichen? Was heißt das, eine feste Beziehung?
Eine feste Beziehung ist der Wunsch des Protagonisten, das zu erreichen, und er sucht ganz einfach im studentischen Leben, in seinem Umfeld, und es gibt da ganz einfach ein paar Hürden dann auf diesem Weg. Die Musik, jedes Kapitel hat die Überschrift eines Liedes, am Schluss kommen noch ein paar Zitate aus dem Songtext dazu, die Stimmung des Kapitels ein bisschen untermalen.
Neben der Liebe, neben der Musik scheint auch der Fußball eine gewisse Rolle zu spielen. Was ist das Fußballmotiv, was hat es damit auf sich?
Ja, Fußball ist das andere große Laster meines Protagonisten. Er geht zu jedem Spiel im Wildparkstadion und er sieht die Situation so düster, wie sie heute alle sehen um den KSC. Schon damals, das war 1998 in der Abstiegssaison, und Fußball ist halt auch was, das mich selbst persönlich sehr interessiert. Und
wenn wir jetzt, sagen wir mal, das Lebensgefühl Ihres Protagonisten irgendwie, wie würden Sie das beschreiben? Was ist das? Es gab ja die verschiedensten Generationen und die verschiedensten Jugendstile in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wie würden Sie dieses Lebensgefühl dieser Generation, die jetzt, wie Sie selber auch, am Ende des Studiums gerade steht, am Beginn des Berufslebens, wie könnte man das beschreiben, was so in den 90ern hauptsächlich sich abgespielt hat?
Der Protagonist ist enttäuscht darüber, dass die Studenten sich nicht mehr so politisch engagieren allgemein. Also es gibt einen Vergleich, er ist in einer Studenten-WG und hat vergeblich nach einem Che Guevara-Poster gesucht, weil er gemeint hat, Studenten müssten grundsätzlich bedingungslos links sein. Und dann meint er so lapidar, die meisten denken bei Che Guevara wahrscheinlich an ein französisches Spezialitätenrestaurant inzwischen.
Wo kann man dieses, wenn man sich dafür interessiert, wie und wo kann man dieses Buch beziehen? Wie kann man da rankommen?
Am einfachsten übers Internet, beispielsweise Amazon.de. Es ist bei Books on Demand erschienen. Man kann es aber auch mit der ISBN-Nummer und dem Zusatz "Es ist bei Books on Demand erschienen" in jeder Buchhandlung bestellen, dann wissen die Bescheid, wo sie suchen müssen. Es dauert allerdings ein bisschen länger als beim normalen Werk, das dann im regulären Verlag erschienen ist.
On Demand, das heißt, dass diese Bücher erst jeweils immer ausgedruckt werden, wenn ein spezieller Käuferwunsch da ist, oder was heißt das?
Das bedeutet, die werden just in time produziert. Wenn es bestellt wird, wird die Druckmaschine angeschmissen und dann wird es ausgeliefert.
Wissen Sie schon, wie viele verkauft wurden?
Privat selber habe ich etwa 100 weitergeleitet und die Januarabrechnung von Books on Demand hat mich mit 18 Exemplaren doch ein bisschen positiv überrascht.
Das war der Buchautor Michael Schwarz im Gespräch mit Stefan Fuchs. Und damit die Verkaufszahlen noch ein wenig steigen, nochmal der Hinweis, das Buch gibt's im Internet bei einschlägigen Buchhändlern und kostet übrigens 8,90 Euro. Wissenschaftsmagazine sind beliebter als je zuvor. Dank Galileo, Welt der Wunder und Nano werden wir laufend informiert über die neuesten Erkenntnisse darüber, wie unsere Erde in Millionen von Jahren aussehen wird oder wie wir mit den neuesten Methoden der Gentechnik unseren Nachkommen vielleicht ein wenig intelligenter gestalten könnten. Wie auch immer, meistens handelt es sich um Themen aus den Naturwissenschaften. Nur selten verirren sich einmal geistes- und sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse in diese Sendungen. Es scheint, als interessiere sich niemand für die Ergebnisse dieser Soft Sciences, wie die Geisteswissenschaften auch genannt werden. Böse Zungen behaupten, die Öffentlichkeit nehme die Geisteswissenschaften gar nicht mehr als Wissenschaften wahr. Sina Rosenkranz wollte diesen Vorwürfen auf den Grund gehen und sprach mit dem Germanisten Professor Dr. Bernd Thum über die Situation der Geistes- und Sozialwissenschaften.
Ganz ohne die Wissenschaften bleibt uns vieles ein Rätsel. Anders bei der Sache mit dem Sektenklonbaby. Hier reicht der gesunde Menschenverstand, um die Story als unseriös zu enttarnen. So leicht wie diesmal ist Gentechnik allerdings selten zu durchschauen. Wer mitreden möchte, ist auf Wissenschaftler angewiesen. Komplizierte Sachverhalte können sie erst plausibel machen. Alle Menschen verlangen nach Wissen von Natur aus, beginnt Aristoteles Metaphysik. Damit wollte er eigentlich beide einen, Natur- und Geisteswissenschaften. Letztere geraten zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. Auf geistige Effizienz setzt heute keiner mehr. Was zählt, ist Marktfähigkeit im internationalen Wettbewerb. Moment mal, kommt es hier von Seiten der Geisteswissenschaftler?
Diese Kenntnisse, naturwissenschaftlichen Kenntnisse über den Menschen, erfassen erst in Ansätzen die spirituelle und kommunikative Welt des Menschen. Es ist mehr die Biologie des Menschen, die erfasst wird. Ich weiß, dass es neurophysiologische Forschungen gibt, die also Glücksgefühl und Leid und ganz trivial Liebeskummer im Gehirn topografisch festzumachen versuchen. Da schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Aber wir müssen ja auch bedenken, dass diese enormen Fortschritte der Naturwissenschaften eine semantische Arbeit notwendig machen. Welche Bedeutung haben die für die menschliche Kommunikation, für das menschliche Wertegefüge, das Wertegefüge der Kulturen? Gerade die komplexer werdende Struktur und der komplexer werdende und breiter werdende Umfang des Wissens erfordert die Präsenz der Geisteswissenschaften.
Professor Thum ist Dekan an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften. In der Universität Karlsruhe heißen seine Seminare Interkulturelle Germanistik oder Angewandte Kulturwissenschaften, denn dafür sieht er für die Geisteswissenschaften ganz konkrete Ansatzpunkte.
Im Zeitalter der Globalisierung treten die Kulturen in viel engeren Kontakt, als es jemals gewesen ist. Das heißt, die Vermittlung von Kulturwissen, und zwar nicht nur Fakten, sondern auch Methoden und Leitbegriffen, mit denen man einen kulturellen oder interkulturellen Dialog führen kann, ist von großer Bedeutung. Und da haben wir auch gleich eine der wichtigen Leistungen, die von Geisteswissenschaften heute erwartet werden, die zum Teil auch von den Geisteswissenschaften erbracht werden.
In der Zusammenarbeit zwischen Geistes- und Naturwissenschaften hapert es noch. Ein Treffpunkt ist zumindest die Gentechnik. Geht es dabei um ethische Fragen, ist plötzlich der Philosoph am Zug und nach der Pflichtmoral erhofft man sich schließlich den Segen. Für die Geisteswissenschaften bleiben Momentaufnahmen. Heute sind sie fast mehr Hilfswissenschaft als intellektuelle Führer. Physik und Biologie starten durch, manche sprechen von einem Paradigmenwechsel in den Wissenschaften. Einen Disziplinstreit ganz ähnlicher Art hatte man vor 100 Jahren schon mal geführt. Gegenseitige Abgrenzung hatte man auch damals schon. Für die Geisteswissenschaft galt nach Dilthey das Verstehen als Methode. Die Naturwissenschaften richteten sich nach der Aufstellung von Gesetzen. Die Gretchenfrage nach der wahren Wissenschaft stellt sich danach eigentlich nicht. Viel eher könnte man fragen, ob Germanisten, Philosophen und Theologen vielleicht öfter die Nase aus den Büchern nehmen und in den Wind halten sollten.
Wir haben ja doch auch ein paar Beispiele in manchen Fächern, wo eine öffentliche Präsenz der Wissenschaft doch recht deutlich ist, vor allem in der Geschichtswissenschaft. Es gibt viele Historiker, die kompetent und wirklich in hervorragender Weise orientierend den gesellschaftlichen Diskurs mitprägen. Ob das der Europadiskurs ist oder der Diskurs Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs oder der Diskurs über totalitäre Systeme. Da sind die Historiker präsent und leisten ganz Hervorragendes.
Dass Biologie und Physik so hoch im Kurs stehen, liegt nicht allein im Zeitgeist. Naturwissenschaftler vermarkten sich besser und führen Gespräche mit der breiten Masse. Ein Grauen für den Geisteswissenschaftler. Raus aus dem Elfenbeinturm bedeutet erstmal über den eigenen Schatten zu springen.
Starke Medienpräsenz von Wissenschaftlern kann karrieregefährdend sein, weil die Frage nach der sogenannten Seriosität gestellt wird. Natürlich muss man, wenn man in der Öffentlichkeit kommuniziert, vereinfachen. Man muss auch Reizwörter verwenden, die die Öffentlichkeit ansprechen. Man darf auch nicht alles in Frage stellen. Man muss eine klare Aussage treffen. Und die Wissenschaft funktioniert anders. Sie funktioniert über Fragen, sie funktioniert über Kritik, über Zweifel. Allein schon deswegen, weil sie ja weitergehen muss. Die Geisteswissenschaften werden nie und nimmer etwas als endgültige Erkenntnis akzeptieren. Nie und nimmer. Weil es ja sein könnte, dass dann die Arbeit ausgeht.
So weit wird es wohl nicht ganz kommen. Für die Geisteswissenschaften sieht Hume die große Chance in Globalisierungsfragen. Wenn Kulturen aufeinanderprallen, ist man auf verstehende Methoden angewiesen. Geisteswissenschaftler als Schlüsselfiguren im wahrsten Sinne des Wortes. Indem sie Werte vergleichen, Vorurteile bekämpfen und Entwicklungen historisch beurteilen, schaffen sie Zugang zu fremden Welten. Professor Thum ist sich sicher, bald schon könnte es zum Schlagabtausch kommen, diesmal zugunsten der Geisteswissenschaften.
Wenn die Geisteswissenschaften diese Themen erkennen, ergreifen, dann werden sie selbst zu Führern, zu geistigen Führern werden in dieser Welt.
Ein Beitrag von Sina Rosenkranz. Wir sind fast am Ende unserer Sendung angekommen, daher noch ein kleiner Veranstaltungstipp. Am kommenden Samstag veranstaltet der Substage in Karlsruhe die Depeche Mode Party. Da spielt natürlich nicht Depeche Mode live, sondern lediglich ein paar CDs von ihm sind zu hören. Das Ganze kostet 5 Euro und fängt um 22 Uhr an. Das war's auch schon wieder mit Radio Free hier auf 104,8 MHz. Hier geht's gleich weiter mit den Kollegen vom Lernradio. Bleiben Sie dran. Nächste Woche, auch wieder um 17 Uhr auf 104,8, werden wir uns dann mit einem ganz, ganz anderen Programm wieder melden. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Holthaus. In der Technik war Valentina Dobrosaljevic. Vielen Dank. Auf Wiederhören.